Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Am 6.7. geht es los, dann startet die Tour de France in ihre 2019er Auflage, in diesem Jahr zu Ehren von Eddy Merckx in dessen Heimat Brüssel. Das Ganze hat einen Grund, denn 2019, da jetzt sich Merckx erster Toursieg zum bereits 50. Mal, 1969, da gewann er erstmals die Schleife durch Frankreich und ließ diesem Sieg dann 4 weitere Folgen und das auch noch in Folge. Die Tour 2019 radelt also zum Start bzw. auf den ersten Etappen auf den Spuren des Kannibalen und wir stellen euch hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com die Etappen der Tour 2019 näher vor. Das sind meine Wenigkeit, Malte Asmus, aber vor allem unsere beiden Radsport-Experten. Erik Gutglück von radsportnews.com. Hallo Erik.
Hallo Malte, grüß dich.
Und der freie Journalist Marc Winninghoff. Hallo Marc.
Hi Malte, hi Erik, grüß euch.
Geballte Radsportkompetenz bei uns wieder zu dieser 2019er Auflage der Tour, die nicht nur, Erik, zugunsten oder zu Ehren von Eddy Merckx gefahren wird, sondern auch zu Ehren des gelben Trikots.
Ja, 100 Jahre gelbes Trikot, schönes Jubiläum, ist ja so eines der größten Symbole des Sports, oder wenn man jetzt überlegt, oder auf der Straße fragen würde, was verbinden Sie mit der Tour de France oder mit dem Radsport, würde immer dieses gelbe Trikot fallen. Und das ist ja sonst immer ganz klassisch gelb. Dieses Jahr soll es irgendwie ein bisschen Variabilität darin geben. Es soll wohl jeden Tag irgendwie das Gesicht oder zumindest an einen ehemaligen berühmten Träger erinnern. Da bin ich selber mal ganz gespannt, wie das aussieht. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gimmick und ja, kann man mal anständig feiern, 100 Jahre.
Und Marc, Eddy Merckx wird auf jeden Fall auf einem mindestens verewigt sein. Der trug das gelbe Trikot 111 Mal in seiner Karriere, erstmals eben genau vor 50 Jahren. Eddy Merckx, für dich der größte Radsportler aller Zeiten, da wird ja immer sehr viel an Ranglisten gearbeitet.
Boah, das ist, glaube ich, schwer zu sagen, ob wer der Beste aller Zeiten war. Also er ist sicher in seiner Zeit der mit Abstand Beste gewesen und gehört sicher zu den 5 prägendsten Radsportlern, die es bisher so gab in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrhundert vielmehr. Also ist auf jeden Fall eine super Idee, das ganze Ding in Brüssel zu starten, in seinem Heimatort, und finde ich eine gute Sache.
Also Eddy Merckx und das gelbe Trikot untrennbar mit der Tour dann auch verbunden. Ja, lasst uns, bevor wir auf die Etappen kommen, nochmal darauf gucken, was neu ist in diesem Jahr. Es hat sich nämlich ein bisschen was geändert, Marc, am Reglement. Da gibt es neue Zeitbonifikationen.
Ja, das ist eine ganz interessante Sache, finde ich. Also wir hatten es ja letztes Jahr schon, dass es mal so zwischendurch auf den Flachetappen vor allen Dingen 3, 2 und eine Sekunde zu gewinnen gab. Da haben sich aber die Klassementfahrer eher wenig beteiligt, außer Geraint Thomas einmal, relativ am Anfang der Rundfahrt. Jetzt haben wir neu 8, 5 und 2 Sekunden für die ersten 3. Auf hügeligen oder Bergetappen immer gesetzt sind die Bonussprints an der Kuppe des letzten letzten Anstiegs, bevor es Richtung Ziel geht. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man die Klassementfahrer ein bisschen animiert, da zu attackieren, 8 Sekunden. Wenn man die 3, 4 Mal holt, das ist schon was, hast du eine halbe Minute rausgeholt. Das könnte funktionieren, müssen wir mal abwarten. Ich finde es auf jeden Fall eine schöne Neuerung.
Erik, schließt du dich in dem positiven Urteil an? Trägt das dem Rennen gut zu?
Ja, wird sich zeigen, ob das die Klassementfahrer wirklich so wahrnehmen. Also die Intention ist ja, dass früher das Finale eröffnet wird, dass früher in die Offensive gegangen wird. Und mit 8, 5 und 2 Sekunden ist auf jeden Fall der Anreiz größer als bei 3, 2 und 1 Sekunde. Ob es dann so kommt, ja, wird man sehen. Aber Marc hat es ja gerade vorgerechnet. Eine halbe Minute, also damit wurden schon Tour de France gewonnen oder verloren. Also das kann am Ende tatsächlich einen Unterschied machen. Wenn es einen Fahrer gibt, der das wahrnimmt und sich diese Bonussekunden auf die Fahne schreibt.
Also interessante Neuerung bei der Tour in diesem Jahr. Eine weitere Neuerung, Erik, der erste Ruhetag erst nach 10 statt wie bislang immer nach 9 Etappen. Warum hat man das so gemacht?
Das habe ich mich auch gefragt, ehrlich gesagt. Traditionell sind es immer die beiden Montage. Die Montage der zweiten und der dritten Woche. Jetzt ist es der Dienstag der zweiten Woche und der Montag der dritten Woche. Hatte vielleicht logistische Gründe, vielleicht gab es da ja, Etappenorte, die unbedingt mit in die Tour rein wollten? Gab es vielleicht auch irgendwelche Absprachen bezüglich der Streckenplanung, weil Orte im Vorjahr nicht berücksichtigt wurden? Und man muss natürlich dann auch immer die Tour so ein bisschen so zusammenbauen nach den Städten, die Lust haben und wollen und auch das Budget haben. Von daher kann das durchaus so Gründe von hinter den Kulissen haben, die wir jetzt so als Außenstehende nicht unbedingt einsehen können.
Die Tour 2019 hat es auf jeden Fall in sich. 3480 Kilometer lang, ein Einzelzeitfahren, ein Mannschaftszeitfahren, 5 bis ungefähr 6 Sprintankünfte, je nachdem, was die Fahrer dann da draus machen. 7 Bergetappen, Marc, und vor allen Dingen, es geht durch alles, was das französische Land so an Bergen auch zu bieten hat. Die werden alle mitgenommen.
Ja, also die Rundfahrt ist dieses Jahr schon stark auf Kletterspezialisten ausgelegt. Pyrenäen und Alpen haben wir natürlich. Meistens haben wir auch die Vogesen oder das Zentralmassiv drin. Dieses Jahr haben wir beides drin. Es gibt eigentlich nie mehr als 2 flachere Etappen am Stück. Es geht immer wieder rauf und runter. Das wird eine enorme Anstrengung werden. Also die Planer haben dieses Jahr alles mitgenommen, wo irgendwo Berge sind in Frankreich.
Eine enorme Anstrengung und Erik, dann auch entsprechend eine offene, eine spannende Tour?
Ich denke schon. Es gibt viele Etappen, die sich gerade so in den Mittelgebirgen abspielen, die jetzt natürlich, was die reinen Anstiege betrifft, nicht so schwer sind wie manche Hochgebirgsetappe, aber die sind dann manchmal doch, wenn die schnell gefahren werden und dann auch mal eine Lücke im Feld entsteht, dann kann man auch mal ans Hintertreffen geraten. Und gerade im Vergleich zum letzten Jahr ist das dieses Jahr doch schon ein bisschen anders, denn letztes Jahr waren, glaube ich, die ersten 9 Etappen alle weitestgehend flach und dann gab es den ersten Ruhetag, Transfer in die Alpen und dann hatte die Tour ein ganz anderes Gesicht. Dieses Jahr ist das ein bisschen mehr gemischt und ich glaube, das kann jeden Tag oder das wird jeden Tag interessant werden.
Dann lasst uns doch gleich mal nach einer kurzen Pause auf die einzelnen Etappen drauf gucken hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause und dann geht's um die erste Etappe, um die 192 Kilometer von Brüssel nach Brüssel.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und meine beiden Experten Erik Gutglück und Marc Winninghoff sind mit von der Partie. Und wir schauen jetzt mal auf das, was bei der Tour de France 2019 dann auf die Fahrer wartet. Auf die einzelnen Etappen, die dann von 2 Ruhetagen unterbrochen sein werden. Gucken wir mal auf den ersten Block, auf die ersten 10 Etappen, bevor dann der erste Ruhetag kommt. Haben wir eben drüber schon gesprochen im ersten Teil unserer Tour-Vorschau. Und jetzt gucken wir auf die erste Etappe. Brüssel nach Brüssel, 192 Kilometer. Marc, wir haben schon gesagt, zu Ehren von Eddy Merckx ausgetragen.
Ja, das ist wirklich eine Hommage an Eddy Merckx, die Etappe. Es läuft durch seinen Heimatstadt Brüssel. Die Etappe führt vorbei, wo er aufwuchs, in Woluwe-Saint-Pierre. Führt in Laken vorbei, da ist er sein erstes Rennen gefahren. Und durch Enghien, wo er seine erste Tour-Etappe gewonnen hat. Also das hat man sich richtig schön zusammengelegt und ist eine super Sache.
Also quasi Kultstätten des Radsports werden da abgefahren. Und es kommt noch, Erik, dann noch zu einer weiteren Hommage, nicht nur an Eddy Merckx, sondern auch ein Hommage an die Flandern-Rundfahrt, auch auf dieser ersten Etappe. Also ist alles geboten.
Ja, da gibt's schon, verneigt sich die Tour vor allem, was der Radsport so zu bieten hat. Mauer von Gerhardsbergen steht an und der Bossberg. Ja, kennt man von der Flandern-Rundfahrt. Diese beiden Anstiege haben bis 2011 das Finale der Flandern-Rundfahrt gebildet. Dann wurden sie ein paar Jahre nicht mehr befahren. Jetzt mittlerweile läuten sie so ein bisschen das Finale eher ein, sind aber nicht mehr die letzten entscheidenden Rampen. Mhm. Ja, diese kommen aber beide in der ersten Rennhälfte. Deswegen denke ich, dass sie jetzt in dem Fall mit dem Etappenausgang relativ wenig zu tun haben, sind aber beide mit Kopfsteinpflaster versehen, beide bis zu 20% steil. Und als die beiden ersten Bergwertungen im Rennen, also wer da sich ganz oben die Punkte sichern kann, der wird dann das erste Bergtrikot tragen.
Also da will sicherlich der ein oder andere schon gleich mal auf der ersten Etappe dann auch in die Richtung des gepunkteten Trikots mal seinen Hut in den Ring werfen. Und Marc, danach geht's flach zum Ziel, aber es ist keine reine Sprintetappe. Also es sind die Sprinter plus X, die da die meisten Chancen haben.
Ja, also du musst schon, ich glaube schon, dass es für die Sprinter ausgehen wird. Die Zielgerade ist ein bisschen ansteigend, aber wie Erik schon meinte, die schweren Anstiege hat man sehr früh auf der Etappe. Die letzten Meter geht es ein bisschen hoch, wäre klassisch was für Sagan vielleicht, aber ich glaube eigentlich eher, dass es einen Massensprint gibt und Viviani Groenewegen das unter sich ausmachen werden. Also ich glaube schon, dass es einen normalen Sprint gibt.
Ganz normaler Sprint, Erik?
Ja, auf dem Papier ja. Ich könnte mir vorstellen, es ist halt die erste Etappe der Tour de France, wichtigste Radrennen der Welt. Alle sind heiß, alle sind motiviert, alle sind fit. Da passieren halt erfahrungsgemäß auch immer Stürze auf den letzten Kilometern, weil es halt einfach extrem hektisch ist. Und dann so durch Brüssel durch. Ich glaube schon, es wird einen Sprint eines großen ersten Feldes geben, aber das kann halt durchaus passieren, dass es den einen oder anderen schnellen Mann vorher entweder auf die Straße haut oder der durch einen Sturz aufgehalten wird. Das wünscht man natürlich keinem, aber da muss man von ausgehen. Das war eigentlich, ich glaube, so in den letzten 10 Jahren, wenn die erste Etappe eine reine Flachetappe war, ist es eigentlich immer in irgendeiner Form passiert. Und da hat es dann auch manchmal schon den einen oder anderen Klassementfahrer entschärft, beziehungsweise schon die ersten Zeitabstände gegeben. Mhm. Und das wird jeder vermeiden wollen. Alle werden vorne fahren wollen. Dann geht es durch Brüssel durch in der Stadt. Ist auch nicht immer ganz ungefährlich, was so die Straßenbeschaffenheit betrifft. Also könnte heikel werden. Und ich glaube, da sind dann so eine Fahrer wie Sagan, wie Viviani ein guter Tipp, weil die auch sich sehr gut im Feld bewegen können und beide auch eigentlich eine sehr gute Radbeherrschung haben. Ich denke, wenn man da auf einen der beiden tippt, macht man wenig falsch.
Und auf der zweiten Etappe, da geht es dann zum ersten Mannschaftszeitfahren oder zum Mannschaftszeitfahren bei dieser Tour. Da geht es nämlich über 27 Kilometer vom Palais Royal zum Atomium in Brüssel. 27,6 Kilometer sind es genau. Marc, ein Kurs durch die Stadt, ein Mannschaftszeitfahren. Wie würdest du es einschätzen?
Ja, wie du schon sagst, geht durch die Stadt. Ist wie eine Stadtrundfahrt quer durch Brüssel. Technisch, ja, es gibt einige Passagen, da muss man gerade in den Teamzeitfahren schon aufpassen, dass es einen da auch nicht hinlegt. Gerade auch im Ziel, in den letzten 1,5 Kilometer, gibt es viele enge Linkskurven, nochmal 3 Kreisverkehre. Aber insgesamt ist es weitestgehend flach, also da wird es Highspeed geben. Also da könnte ein sehr, sehr hoher Schnitt werden, wenn der da gefahren wird. Ja, der Kurs, da denke ich, Ineos, Quickstep, Bahrain Merida, die werden da schon zeigen, was sie können.
Jetzt sind ja diese Mannschaftszeitfahren bei großen Rundfahrten auch so ein bisschen umstritten, weil sie ja doch dafür sorgen, dass gewisse Abstände sich dann schon mal einstellen im Klassement und Fahrer, die eben aus weniger guten Mannschaften kommen, dadurch benachteiligt werden. Erik, wie würdest du dich in dieser Diskussion positionieren? Gut Time Trial oder nicht?
Ja, das stimmt natürlich. Da kann man schon fragen, wie fair ist es einem einzelnen Fahrer gegenüber, wenn seine Mannschaftskollegen nicht gut drauf sind. Das ist so eine Diskussion, die immer wieder aufkam. Die gab es eigentlich schon seit das Mannschaftszeitfahren eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wann das erste war, aber das war, glaube ich, in den 50er Jahren oder noch früher. Dann hat man es irgendwann wieder abgeschafft, weil man halt gesagt hat, naja, man will halt diese Ungleichbehandlung von bestimmten Fahrern nicht. Dann wurde es irgendwann, ich glaube, so in den 90ern wieder eingeführt. Da gab es ja dann teilweise auch Mannschaftszeitfahren, die waren, glaube ich, teilweise 70 Kilometer lang. Dann hat man irgendwann mal eingeführt, dass man maximal 20 Sekunden auf die nächstschnellere Mannschaft verlieren kann. Also sprich, ein Team gewinnt, der Zweitplatzierte hat meinetwegen 35 Sekunden Rückstand. Das werden dann aber nur 20 Sekunden gewertet oder wurden nur 20 Sekunden gewertet. Ich glaube, mittlerweile hat man da eine ganz gute Lösung gefunden, indem diese Mannschaftszeitfahren jetzt nicht mehr so wahnsinnig lang sind. Und auch die schlechten Mannschaften, die verlieren da jetzt keine 4-5 Minuten, wie es vielleicht noch Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre der Fall war. Also ich denke jetzt mal hier auf die 27 Kilometer zwischen den Teams mit Klassementfahrern, also zwischen dem besten Team und dem schlechtesten Team, ja, vielleicht eine Minute, vielleicht anderthalb, aber nichts, was jetzt einen totalen Kollateralschaden anrichtet.
Marc, von daher auch gut, dass das Ganze zu Beginn der Tour ausgetragen wird und nicht mittendrin, wo es dann natürlich haarig wird, sobald man da dann doch gewisse Abstände dann kriegt.
Ja, also ich gucke mir Mannschaftszeitfahren sehr gerne an, aber ich sehe es tatsächlich auch ein bisschen kritisch bei einer Tour de France. Ich meine, eine, anderthalb Minuten, klar, das stimmt schon, die kann man wieder rausfahren, aber vielleicht auch nicht. Pinot bei Groupama hat halt nicht so ein starkes Team wie Thomas bei Ineos. Und ich weiß nicht, also ich bin eher kritisch eingestellt, was diese Mannschaftszeitfahren angeht.
Werden wir mal genau drauf gucken, was bei dieser Tour dann das Zeitfahren der Mannschaften am Ende ausmacht. Ob da vielleicht dann wirklich schon eine kleine Entscheidung fällt oder einige eben komplett abgehängt werden. Wenn wir auf die dritte Etappe gucken, da geht es über 215 Kilometer nach Epernay. Und wenn wir da gucken, Erik, Klassikerprofil.
Ja, da geht's stetig auf und ab den ganzen Tag. Also man nimmt da so ein bisschen die Ausläufer der Ardennen mit. Ist jetzt nicht ganz so anspruchsvoll wie so ein Ardennen-Klassiker, gibt aber trotzdem einige Anstiege, die auf jeden Fall dafür sorgen werden, dass die reinen Sprinter, also solche Fahrer wie Groenewegen oder Marcel Kittel oder ein André Greipel, wenn Kittel jetzt dabei wäre oder ein André Greipel, die da schon so ihre Probleme hätten. Mhm. Oder ein Mark Cavendish, könnte ich mir auch vorstellen, dass der da seine Schwierigkeiten bekommt. Es geht nach Frankreich hinein. Nach 12 Kilometern fährt man über die Grenze. Es gibt dann auch diesen ersten Bonussprint, den wir ja vorhin schon besprochen haben. 20 Kilometer vor dem Ziel, wo es auf der Côte Moutigny 8, 5 und 2 Sekunden gibt. Und ja, mal gucken, was da am Ende rauskommt. Das ist auf jeden Fall eine Etappe, wo man jetzt sehr schwer sagen kann, ob es einen Sprint gibt oder ob sogar eine starke Gruppe durchkommt.
Und wo man, Marc, auch aufpassen muss auf Windkanten.
Ja, auf jeden Fall. Das, je nachdem kann das auf jeden Fall passieren. Und da gibt es ja so ein paar Spezialisten wie die Koenig Quickstep, die das richtig gut können. Und da muss so Herren wie Quintana immer aufpassen, dass sie da nicht abgehängt werden. Die Etappe ist hinten raus meines Erachtens sehr schwer. Wir haben vier kleinere Bergwertungen auf den letzten 35, 40 Kilometern. Also wie Erik schon sagte, die reinen Sprinter werden dann auf gar keinen Fall vorne mit ankommen, glaube ich. Das Ziel ist an dem Ende von einem kurzen 15%-Anstieg. Also da sind die Hügel-Experten gefragt, da ist ein Alaphilippe gefragt, da ist ein Valens gefragt, vielleicht ein Matthew Sagan natürlich von Art. Ich glaube, die werden das unter sich ausmachen da.
Die Pencheure sind also gefordert auf dieser dritten Etappe. Auf der vierten, da wird es dann mal eine Sache für die Rheinsprinter nach Nancy. Erik, 213,5 Kilometer, wieder so ein langes Ding.
Ja, wieder so ein langes Ding. Vielleicht so die erste richtige Flachetappe. Da gibt es jetzt eigentlich wenig vom Profil her, was irgendwie gegen einen Massensprint spricht. Von daher würde ich sagen, ja, ähnliche Favoriten wie am ersten Tag. Vielleicht hat sich jetzt auch schon die Hektik im Feld wird sich noch nicht gelegt haben, aber es gibt zumindest schon mal eine gewisse Struktur im Gesamtklassement durch das Mannschaftszeitfahren. Dadurch wird es schon mal einige Fahrer geben, die wissen, dass sie irgendwie heute nicht das Gelbe mit einem Etappensieg zwangsweise übernehmen können und sich dann doch eher auf ihrem angestammten Platz im Feld einsortieren. Ja, nichtsdestotrotz, die Zielgerade ist 1,5 Kilometer lang, spricht eigentlich ja wirklich nichts dagegen, dass es da nicht einen richtigen reinen Massensprint gibt.
Der wird mit Highspeed gefahren, die vorne dann am Ende ankommen werden so Temperaturen, die werden dann Tempo von ungefähr 70 km/h sicherlich leicht erreichen. Also das wird schon sehr, sehr spektakulär dann am Ende der vierten Etappe. Fünfte Etappe, ein bisschen kürzer wieder, aber dafür auch ein bisschen hügeliger. 169 Kilometer, es geht ins Elsass nach Colmar, Marc.
Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Etappe, finde ich. Da geht es schon richtig, da wird schon richtig hügelig. Gerade auch im zweiten Teil der Etappe, was natürlich immer interessant ist. Vier Bergwertungen insgesamt, die letzte 18,5 Kilometer vom Ziel. dann bergab, letzte 10 Kilometer sind flach. Interessant, Erik meinte vorhin, Gesamtklassement, auch da könnte es sein, wenn die Abstände noch nicht so groß sind, dass dann da jemand seine Chance wittert, mal ins gelbe Trikot zu schlüpfen, der vielleicht nicht in dem stärksten Team im Mannschaftszeitfahren unterwegs war. Und das ist was für Max Schachmann. Also da sollte jeder Radsportfan unbedingt mal einschalten. Ich glaube, dass er da versuchen wird, diese Etappe zu gewinnen.
Schachmann, Erik, auch für dich einer, der da jetzt zuschlagen wird, dein Top-Favorit? Oder wie würdest du da die Favoritenlage auf dieser Etappe einschätzen?
Ja, ich sag mal so, Marc sagt jetzt Schachmann, weil ich es ihm vorher gesagt habe, dass es so kommen wird. Also den Tipp hat er von mir.
Das ist nicht korrekt.
Nee, aber da haben Marc und ich schon mal drüber gesprochen. Das schreit für mich nach, also da habe ich natürlich auch die deutsche Brille ein bisschen auf, aber das schreit für mich nach Etappensieg und Gelb für Max Schachmann. Aber
und
die Konkurrenz
Gelb.
Ist groß.
Ui.
Und ja, beide. Wenn schon.
Das glaube ich nicht.
Keine halben Sachen. aber die Konkurrenz ist natürlich groß und Julien Alaphilippe, Tim Wellens und Thomas de Gendt muss man da nennen, das sind natürlich alles starke Fahrer. Ja, aber es ist eine sehr interessante Etappe und ich, also wer auch immer die Etappe oder Gelb holt, ich bin mir sicher, dass das gelbe Trikot an dem Tag den Besitzer wechselt.
Also, fünfte Etappe, mal ganz genau im Blick behalten, die 169 Kilometer nach Colmar. Am Tag danach, auf der sechsten Etappe, da geht's von Mühlhausen nach Planche de Belfie.
Die Planke der schönen Mädchen.
Die Planke
Mädchen.
Der schönen Mädchen. Das ist ein sehr, sehr schöner Titel, schönes Ziel. Marc, auch eine schöne Etappe?
Absolut schöne Etappe. Also, Planche de Belfie ist ja mittlerweile Standard fast für die Tour de France, da sind wir jedes Jahr fast gefühlt. Aber dieses Jahr geht es nochmal im Ziel nochmal einen Kilometer weiter hoch und der hat es richtig in sich. Da sind wir bei 20% Steigung auf dem letzten Kilometer im Schnitt. Also so früh bei einer Tour de France so eine schwere Etappe gab es 2017 mal Ähnliches, aber ansonsten eigentlich noch nie bei der Tour de France. An dem Tag wird schon richtig Klassement gemacht, muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, ob das gelbe Trikot auf der Etappe davor wechselt, aber da, wenn es nicht schon Bernal oder so von Ineos vorher hat, da wird das gelbe Trikot wechseln und da wird einer der Top-Favoriten das gelbe Trikot übernehmen. Insgesamt haben wir über 4000 Höhenmeter an dem Tag, viermal Kategorie 1 Anstiege, Grand Ballon, Bal d'Or de Sac, also Klassiker, die jeder, der häufiger Tour de France kommt, schaut, kennt. Super Etappe, super spannend. Wie gesagt, da wird das Klassement schon mal vorsortiert.
Also aus taktischer Sicht und auch von streckentechnischer Seite aus gesehen, Erik, genau richtig, da so früh schon so einen Akzent zu setzen.
Ja, macht es auf jeden Fall interessant, weil sich die Klassementfahrer, also Marc hat es ja gerade schon gesagt, die können sich da nicht verstecken an dem Tag. Und das zeigt auch die Geschichte. Also es gibt jetzt zum vierten Mal eine Bergankunft in La Planche de Belfil. Und ja, Chris Froome, Vincenzo Nibali und Fabio Aru waren die Sieger. Also das sind alles sehr, sehr starke Bergfahrer. Der Schlussanstieg hat ja bis zu 24% Steigung. Der letzte Kilometer hat im Schnitt ungefähr 20%. Das wird hinten raus richtig, richtig eklig und dadurch, dass es vorher auch schon mit den 4000 Höhenmetern den ganzen Tag hoch und runter geht, ja, ist das jetzt nicht so, dass man sich da noch so ein bisschen einrollen kann für das, was bei der Tour noch kommt, sondern da muss man schon richtig Form haben, denn klassische Sportfloskel, aber man kann die Tour hier nicht gewinnen, aber man kann sie definitiv verlieren.
Das wollte ich gerade fragen, ob da vielleicht sogar schon eine Vorentscheidung fallen kann, Marc, das ist noch zu früh, ne? Dafür kommt noch zu viel hinten raus.
Ja, das schon. Also eine Vorentscheidung um den Toursieg wird da sicherlich nicht fallen, aber wer da unter den Top 5 ins Ziel kommt, wenn die nicht irgendwie eine Ausreißergruppe fahren lassen, der wird auch am Ende vorne sein, wenn da irgendwie halt durchkommt. Also das ist so eine schwere Etappe, da wird man schon sehen, wer die Form hat und wer sie nicht hat und da wird es Minutenabstände geben, gerade halt auch einfach mit diesem extrem steilen Finale. Ja, da wird schon was passieren.
Also wird was passieren auf diesen 157 Kilometer zur Planche de Belfie. Also richtig mühevolle Etappe, da hoch zu kraxeln am nächsten Tag. Dann wird es zwar lang, über 230 Kilometer, Erik, aber dann für die Leute fürs Gesamtklassement dann eher doch ein ruhigerer Ritt. Da dürfen die Sprinter dann mal wieder ran.
Genau, die mussten sich ja jetzt auch 2 Tage gedulden, bis sie mal wieder dürfen. 230 Kilometer, ja, schon wieder so ein langer Kanten. So eine klassische Überführungsetappe geht so langsam Richtung Zentralmassiv. Der Jura wird in Fahrtrichtung links liegen gelassen. Die erste Hälfte ist noch ein bisschen hügelig von der Etappe. Die zweite Hälfte ist dann aber komplett flach. Und ja, ich denke, das wird dort einen Massensprint geben, zumal dann die nächsten 3 Tage für die Sprinter wieder gar nichts sind. Und ja, es gibt nicht so wahnsinnig viele Sprintchancen bei dieser, oder so wahnsinnig viele reine Sprintchancen bei dieser Tour. Und da ist das eine der Chancen, die Teams der Sprinter auf jeden Fall nutzen wollen.
In Chalon-sur-Saône über 230 Kilometer, die bis dahin zurückgelegt werden. 8. Etappe, Marc, Erik hat es gerade schon gesagt, jetzt wird es wieder anstrengend, jetzt geht es wieder in die Berge. 199 Kilometer von Masson nach Saint-Étienne. Und da stehen 7 Bergwertungen auf dem Programm. Jetzt keine der höchsten Kategorien, aber doch, das geht ordentlich in die Beine, vor allen Dingen, weil es heiß wird, möglicherweise.
Genau, möglicherweise. Ne? Wenn wir gerade mal nach Frankreich gucken, gerade ins Zentralmassiv, da haben wir im Moment Temperaturen über 40 Grad. Da ist die Klimalage gerne so, dass sich das im Inland da richtig aufheizt. Wenn das natürlich die Temperaturen erreicht, dann ist das ein Faktor, der eine Rolle spielt. Da gibt es Fahrer, die damit besser zurechtkommen. Da gibt es Fahrer, die bei so einer Hitze Probleme kriegen können, zumindest. Die Etappe hat auch fast 4000 Höhenmeter, 3750 roundabout. Ist absolut anstrengend. Nicht die ganz großen Höchstschwierigkeiten. Es geht nicht irgendwie 20 Kilometer mal am Stück bergauf, aber die ganze Zeit rauf und runter. Ins Ziel hin haben wir auch eine kurze Rampe in Saint-Étienne dann. Und ich glaube, das ist eine Etappe, ist zu der Ausreißer weggehen und durchkommen. Weil die Klassementfahrer da auch mal schon ein bisschen nur einen kleinen Break brauchen und da nicht so viel Energie verpulvern wollen an dem Tag. Aber es wird auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Etappe.
Erik, wer macht es am Ende? Ein Pancheur oder ein Bergfahrer?
Pancheur. Also definitiv, das ist so eine typische Ausreißer-Etappe, weil für die Sprinter ist es zu schwer, für die Bergfahrer ist es zu leicht oder zu uninteressant. Ich glaube, wenn es irgendwie im Klassement was passieren sollte, dann liegt es daran, weil irgendein Klassementfahrer vielleicht stürzt oder einfach einen sehr, sehr schlechten Tag erwischt und irgendwo ins Hintertreffen gerät. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da das totale Feuerwerk der Mannschaften, der richtigen Kapitäne oder der Klassementfahrer erwarten können. Denn immerhin ist es zwar auch schon die erste, die 8. Etappe, aber es kommen noch 13 weitere und man muss ja auch mit den Kräften ein bisschen haushalten über 3 Wochen.
Zumal es ja auch auf der 9. Etappe jetzt nicht irgendwie ganz entspannt gehen wird, denn da sind 170 Kilometer auf dem Programm von Saint-Étienne nach Brioude. Also Marc, da ist auch einiges geboten. Das geht auch wieder hoch und runter am Nationalfeiertag.
Ja, genau. Also erstmal Nationalfeiertag bedeutet ja sowieso Action. Die Franzosen wollen was machen. Die Stimmung an der Strecke ist grandios. Da stehen Millionen Menschen. Da ist jeder hoch motiviert. Nicht nur die Franzosen, auch andere. Die Etappe ist jetzt vom Profil her nicht so schwer wie die am Tag davor. Aber trotzdem die ganze Zeit hügelig, rauf, runter. Sehr schön durch die Departements Loire und Haute-Loire. Super schöne Gegend da. Kann ich jedem empfehlen, da mal Urlaub zu machen. In Briot, da kommt Romain Bardet auch noch her. Ich glaube zwar nicht, dass er eine Chance hat, so richtig an dem Tag zu gewinnen, aber wir haben 13 Kilometer von dem Ziel, einen sehr interessanten, kurzen Anstieg. 3,5 Kilometer, 7,2% im Schnitt steil. Da wird wenn bis dahin noch keine Vorentscheidung auf der Etappe gefallen ist, wird es da Krawall ohne Ende geben und wahrscheinlich auch die Etappe dann da entschieden werden. Könnte auch wieder was für Schachmann sein, wenn wir mal kurz einen Deutschen erwähnen wollen. Wobei der Tipp natürlich aller Film eigentlich sein muss. Der ist halt kaum zu schlagen, aber naja.
Gerade am Nationalfeiertag, ich meine, die Franzosen, Erik, Marc hat es eben gesagt, die ziehen sich da ordentlich, ziehen sich nicht nur an, um da eben ordentlich an der Strecke zu stehen, sondern die ziehen auch das Tempo dann gerne an.
Ja, ich glaube, an dem Tag will halb Frankreich in die Ausreißergruppe. Also das hat ja schon Tradition, dass der 14. Juli in Frankreich bei der Tour, ja, dass die Gruppe des Tages heiß umkämpft ist. Und das ist natürlich auch von den Organisatoren clever gewählt, an so einem Tag eine Etappe mit so einem Profil zu legen, wo du halt wirklich, wer auch immer da am Ende gewinnt, aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr offensiv sein. Und die Franzosen haben ja ein paar Fahrer in ihren Reihen, natürlich Alaphilippe haben wir schon genannt, aber ich denke auch an so einen Guillaume Martin, an einen Lilian Calmejean, Warren Barguil. Ja, gibt es wahrscheinlich noch mehr, die mir jetzt spontan gar nicht einfallen, aber das sind so Fahrer, die auf so einer Etappe natürlich versuchen wollen, in die Gruppe zu kommen. Mhm. Ja, ich glaube jetzt auch nicht an das Szenario, dass Romain Bardet da was macht, sondern dem ist, glaube ich, der Toursieg wichtiger als ein Etappensieg am 14. Juli. Aber ich glaube, der Rest, also bis auf Bardet und Pinot, glaube ich, dass jeder Franzose im Feld versuchen wird, in die Gruppe zu kommen.
Und auf der 10. Etappe von Saint-Fleur nach Albi, über 218 Kilometer, da werden sich dann vor allem die Sprinter wieder reinhauen. Der Streckenchef Thierry Gouvenou, Marc, der hat gesagt, das wird ein ganz wichtiger Tag für das grüne Trikot.
Ja, da kann man natürlich nochmal punkten, bevor es dann in die Pyrenäen geht und dann kurz danach auch schon wieder in die Alpen. Ja, klar, das ist eine Etappe, die werden die Sprinter unter sich ausmachen, ohne jeden Zweifel eigentlich. Die ist am Anfang ein bisschen anspruchsvoll, aber gegen Ende richtig flach. Eigentlich hätten wir da ja den ersten Ruhetag, wir haben Montag, das ist jetzt schon der 10. Tag in Folge auf dem Rad, da wird es auch schon einige Müdigkeitserscheinungen geben, aber die Sprinter, die werden sich vorher ein bisschen zurückgehalten haben und ja, die werden das da unter sich ausmachen.
Mhm. Bergfester Sprinter, Erik, ja?
Ich glaube tatsächlich nicht, dass das so sicher eine Sprintankunft gibt. Weil wenn es wirklich eine gute Gruppe gibt, die sich früh zusammenfindet, dann glaube ich, dass das Tempo so hoch sein wird, dass vielleicht die Gruppe zwar gestellt wird, aber dass dann so eine Fahrer wie Groenewegen, vielleicht auch wie Viviani, das nicht mehr in den Sprint schaffen, sondern dass es dann eher so ein Peter Sagan, Michael Matthews, Caleb Ewan Sprint wird. Also Sprinter, die auch gut über diese Wellen drüber kommen. Bin ich gespannt. Da sind für mich verschiedene Szenarien möglich. Und ich hatte gerade bei der Etappe davor über Lilian Calmejean gesprochen. Der kommt aus Albi, also da, wo diese 10. Etappe endet. Und der hat sich letztes Jahr, glaube ich, in der Region schon mal in einer Fluchtgruppe mit einem Solo präsentiert, was er nicht abschließen konnte, erfolgreich. Kann ich mir vorstellen, dass er da dieses Jahr die Scharte auswetzen will und dort in die Offensive geht. Und wenn der richtig am Horn zieht und in einer guten Gruppe sitzt, dann wird es schwer, die wieder einzuholen.
Also mal gucken, wer dann am 10. oder auf der 10. Etappe dann am Ende jubeln wird und dann mit einem guten Gefühl in den ersten Ruhetag geht. Wir gehen auch in eine kurze Pause hier und melden uns dann gleich wieder bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Wieder dann mit der 11. Etappe. Da geht's nach Toulouse und die Sprinter dürfen möglicherweise wieder ran, aber das erklären euch gleich Marc und Erik.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Tour de France. Wir blicken voraus hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk, auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Erik Gutglück und Marc Winninghoff sind bei mir und wir blicken auf die zweite Woche der Tour 2019. Der erste Ruhetag nach 10 Etappen liegt also hinter uns. Jetzt gucken wir auf die 11. Etappe. Es geht von Albi nach Toulouse. 167 Kilometer und Marc, das ist eine Geschichte für die Sprinter.
Ich glaube, da sind Erik und ich uns jetzt sicher einig, das ist eine der flachsten Etappen der Rundfahrt. Da wird es sicher auch Ausreißer geben, wahrscheinlich aus den kleinen Teams, die ein bisschen Werbepräsenz zeigen, aber 167 Kilometer ist auch nicht lang, gerade für eine Flachetappe sogar ziemlich kurz. Toulouse ist auch ein klassischer Ort, da haben wir schon ganz viele Sprintankünfte gehabt bei der Tour. Da wird es einen Massensprint geben.
Gibt ja auch insgesamt bei dieser Tour für die Sprinter nicht so viele. Wir hatten es ja schon gesagt, 5 bis 6 Sprintentscheidungen wird es voraussichtlich geben. Und Das wird fürs Erste dann auch die letzte sein. Dann gibt es noch eine Nîmes und dann auf der Champs-Élysées am Ende. Erik, also da müssen Sie sich auch dann ein bisschen ranhalten, die Sprinter.
Ja, und das ist vielleicht sogar, Marc hat es ja gerade schon vollkommen richtig gesagt, die Sprintetappe schlechthin. Ist der Tag nach dem Ruhetag, das heißt, da werden jetzt auch die Klassementfahrer nicht Rambazamba machen, sondern die konzentrieren sich eher dann auf die nächsten Tage, wenn es in die Pyrenäen und ins Zeitfahren geht. Ist ein perfekter Tag, um sich wieder nach dem Ruhetag einzurollen. Da haben ja doch manchmal einige Fahrer ein bisschen Probleme, dann wieder in den Tritt zu finden. Und ja, Kronewegen, Viviani, Caleb Ewan, Peter Sagan, das sind so die Namen, die man da handeln muss.
Die üblichen Verdächtigen. Und du hast es gesagt, auf der 12. Etappe, da geht es dann wieder in die Berge, da geht es in die Pyrenäen. Zum ersten Mal dann die Pyrenäen in diesem Jahr auf dem Programm. 202 Kilometer lang die Etappe von Toulouse nach Bagnères de Bigorre. Marc, da wird es richtig, richtig eklig.
Ja, das wird noch ekliger an den nächsten Tagen, aber es geht rein in die Pyrenäen, ne? Und den Col de Peyrézout, den kennt auch, glaube ich, jeder Radsportfan, den haben wir auch schon ganz, ganz oft bei der Tour gesehen und da weiß man, dass der eklig ist. Orquette Anquison ist auch fies, 10 Kilometer lang, 7,5% im Schnittsteil, also ist nicht ohne, danach gibt es noch eine längere Abfahrt ins Ziel. Ja, ich glaube, die Klassementfahrer werden da einfach, weil danach kommt, am nächsten Tag kommt das Zeitfahren, danach kommen eine Menge ganz, ganz übler Etappen. Die werden da nicht alles versuchen, noch Kräfte zu sparen, vielleicht eine Ausreißergruppe gehen lassen, die das Ganze so ein bisschen entschärft. Klassiker wäre hier Alaphilippe, wenn er das Bergtrikot wieder haben will, wovon ich ziemlich sicher ausgehe. Ja, müssen wir mal schauen.
Erik, glaubst du auch, Klassementfahrer halten sich da ein bisschen bedeckt?
Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allem auch, weil die letzte Abfahrt von der Orquette d'Anquison, das sind 30 Kilometer, die aber nicht so bergab führen, dass man einfach nur rollen lassen kann, sondern da muss man die ganze Zeit treten. Das gleiche Etappenfinale über diesen Anstieg gab es 2013 schon mal. Da hat Daniel Martin vor Jakob Fuglsang gewonnen. Und da war es damals genauso, dass die Klassementfahrer sich da am letzten Anstieg nicht mehr angegriffen haben. Beziehungsweise nicht die absoluten Topfahrer im Klassement. Ich glaube, Fuglsang und Dan Martin sind, glaube ich, in dem Jahr auch beide in die Top 10 am Ende gekommen. Ja, und nächster Tag Zeitfahren, das ist deutlich wichtiger, dort eine gute Leistung zu zeigen, als jetzt hier irgendwie mit einem totalen Kraftakt sich vielleicht 20 Sekunden rauszufahren.
Ja, die 13. Etappe, 27 Kilometer Einzelzeitfahren in Po, ganz wichtig natürlich. Vor allen Dingen, es ist wieder ein Geburtstag oder wieder ein besonderer Tag, Erik. Der 100. Geburtstag des gelben Trikots wird gefeiert.
Genau, 100. Geburtstag. Das ist ja sowieso dieses Motto der Tour. Eugène Christophe war der Erste, der es getragen hat 1919. Ist übrigens auch der 1913 diesen berühmten Gabelbruch am Tourmalet hatte und dann zur nächsten Schmiede gelaufen ist, dort die Gabel wieder zusammengeschmiedet hat, hat dann noch eine Zeitstrafe bekommen, weil man durfte keine Hilfe von außen annehmen. Und da hat wohl, glaube ich, das Kind des Schmiedes hat wohl irgendwie geholfen, den Blasebalg
zu bedienen. Genau, ja.
Andere Zeiten waren das damals. Stell dir mal vor, Peter Sagan würde sich heute an den Straßenrand stellen, würde anfangen, da mit dem Lötkolben die Gabel wieder zusammen zu friemeln. Das ist ja halt auch das Schöne an diesem Sport, dass es halt diese Geschichte und diese Moderne, dass das irgendwie immer wieder aufeinander prallt und da entstehen dann halt solche Geschichten. Ansonsten, ja, Einzelzeitfahren, denke ich, Favoriten sind klar, das sind halt die Jungs, die das in- und auswendig können. Rowan Dennis da ganz vorne zu sehen als Zeitfahrweltmeister, Geraint Thomas, Michael Kwiatkowski. Wout van Aert muss man mit auf der Rechnung haben. Zum einen hat er das Zeitfahren beim Kriterium du Dauphiné in diesem Juni gewonnen. Das war von der Länge und vom Profil her sehr, sehr ähnlich zu diesem Zeitfahren. Und er ist jetzt heute vor ein paar Stunden erst belgischer Zeitfahrmeister geworden. Das heißt, der kann das auch. Aus deutscher Sicht, ja, vielleicht ein Toni Martin. In seinen besten Jahren wäre das auf jeden Fall was für ihn gewesen. Ob er das jetzt dieses Jahr noch so zeigen kann und will in dem Zeitfahren, ich denke, Top 10 sind da für ihn auf jeden Fall möglich, aber mit dem Sieg wird es da, glaube ich, schwer.
Marc, das Zeitfahren liegt sehr früh in der Tour. Das ist für die, die ja möglicherweise dann noch ein bisschen was gut zu machen haben, ganz gut, aber von daher keine Vorentscheidung durch das Zeitfahren.
Ja, ist interessant, dass das dieses Jahr sehr früh kommt. Letztes Jahr hatten wir ja eine schöne, spannende Konstellation am Ende mit einem Zeitfahren. Genau, die Bergfahrer sind, die können natürlich nach dem Zeitfahren, wissen sie, wie viel Zeit sie verloren haben und haben noch anderthalb Wochen und ganz, 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 ganz viele Berge Zeit, um die Zeit zurückzuholen. Also es ist auf jeden Fall auch sowieso ein Vorteil für die Kletterer, dass es sehr, sehr viele Bergetappen gibt und nochmal ein Vorteil, dass das Einzelzeitfahren nicht lang ist und dass es so früh in der Tour ist.
Aber am nächsten Tag geht es dann wieder richtig zur Sache. Sind nur 117 Kilometer, von daher ist es doch eigentlich, Erik, ein kleiner Spaziergang, wenn da nicht dieses Ende wäre.
Ja, man könnte fast meinen, wenn man das sieht, 117 Kilometer, ja, das schaffe ich auch. Aber es geht ziemlich hoch hinaus. Wir kommen im Hochgebirge, kann man sagen. Jetzt geht es so richtig ans Eingemachte in den Pyrenäen. Etappenmitte steht der Col du Saulour an. Das ist die erste Kategorie, ist der eingestuft. Danach kommt eine Abfahrt und dann geht es hoch auf den Tourmalet. Das ist der am häufigsten befahrene Berg im Rahmen der Tour de France. Zielankunft auf 2115 Metern. Gab erst drei Zielankünfte. Ich glaube, 1974 war die erste. 74 oder 72, bin ich jetzt gerade unsicher. Und 2010 nochmal, da hat Andy Schleck gewonnen im Nebel. Und ja, das ist der Auftakt zu fünf Bergetappen in sieben Tagen und drei davon enden jeweils auf über 2000 Metern. Also ich könnte mir vorstellen, dass da, also auch in Kombination mit dem Zeitfahren, da würde ich noch ergänzen, das ist bei dieser Tour wirklich, es geht immer hin und her. Mal sind die Bergfahrer dran, mal wieder die Zeitfahrer. Ich könnte mir vorstellen, dass das gelbe Trikot relativ häufig den Besitzer wechselt, dass es keinen geben wird, der das wirklich so über zwei oder drei Wochen konstant tragen wird. Und da trägt auch diese Etappe auf den Tourmalet dazu bei, dass die Kletterer gleich am Tag nach dem Zeitfahren die Chance haben, wieder zurückzuschlagen.
Und viele werden sich dann nach der 14. Etappe sicherlich auf den zweiten Ruhetag freuen. Aber bevor der erreicht ist, muss ja noch die 15. Etappe gefahren werden von Limoux nach Vaux. Über 185 Kilometer, Marc. Es klingt jetzt dann auch wieder erschreckend. 4700 Höhenmetern insgesamt. Also nochmal richtig arbeiten, bevor man Pause machen darf.
Definitiv, ja. Das klingt jetzt alles nicht so schlimm wie eine Zielankunft am Tourmalet, aber 4700 Höhenmeter sind nicht wenig. Ja. Und wir haben auch da wieder eine Bergankunft in Pradalby auf 1200 Metern zwar nur, aber die Ankunft ist neu im Programm, der Berg ist neu im Programm, ist 11,8 Kilometer lang, im Schnitt knapp 7%, also nicht ganz, ganz so schlimm. Da kommen auch Roller besser hoch als in Tourmalet. Aber wir haben vorher auch schon drei Anstiege, Port de l'Air und dabei. Das wird auch wieder eine sehr, sehr, sehr harte Etappe und es bietet sich da ganz gut an. Also die Teams mit den Klassementfahrern werden mit Sicherheit auf der Etappe in die Ausreißergruppe ein paar Helfer schicken und die dann am letzten Berg vielleicht helfen können.
Ja, drei Bergankünfte oder drei Bergwertungen der ersten Kategorie beenden ja dann tatsächlich diesen Tag. Also da ist einiges dann geboten und da hat man sich den Ruhetag am Montag dann auch wirklich verdient. Und wir machen auch eine kurze Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de und melden uns dann gleich wieder mit den Etappen 16 bis 21 und den Etappen, die dann am Ende auch den Sieger ausmachen werden, beziehungsweise den Sieger der Tour 2019 sehen werden.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockey-Liga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus.
Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Etappe Nummer 16, da sind wir angekommen jetzt bei unserer Etappenvorschau hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Die 16. Etappe, Erik, da gibt es von Nîmes nach Nîmes über 177 Kilometer und erstmals in der Geschichte der Tour über den Pont du Gard.
Ja, das ist sehr interessant. Pont du Gard, der spielt auch am nächsten Tag nochmal eine Rolle, da wird die 17. Etappe gestartet. Das ist ein Aquädukt aus der Zeit der Römer. Die haben damals da täglich irgendwie mehrere Tausende von Liter Wasser in die Stadt mit befördert und so quasi die Wasserversorgung sichergestellt. Und ja, extrem gut erhalten und wirklich ein sehr, sehr sehenswertes und imposantes Bauwerk in Südfrankreich. Die Etappe selber ist jetzt nicht so anspruchsvoll auf dem Papier. Es ist so ziemlich flach, geht halt nördlich von Nîmes einmal gegen den Uhrzeigersinn in einer großen Runde wieder zurück in die Stadt. Was natürlich eine Rolle spielen kann, kann der Wind sein, so gerade in Südfrankreich. Ich erinnere mich da an die dritte Etappe bei der Tour 2009. Da gab es auch Windstaffeln und war auch in der ähnlichen Region im Süden Frankreichs. Und ja, also wenn es Wind gibt, kann es sehr, sehr interessant werden. Wenn nicht, wird das ganz klar eine Sprinter-Etappe. Und ja, sie die letzte wirkliche Sprintchance vor Paris. Und den lassen sich die Sprinter auch nicht nehmen, den Tag.
Auf der 16. Etappe. Auf der 17. Etappe, da geht's von Pont du Gard, Erik hat es eben erklärt, dieses römische Aquädukt nach Gap. Und Gap, das ist ja ein Ort, an den Erik Zabel ganz gute Erinnerung hat. Marc.
Ja, das ist korrekt. Der Erik hat damals, ich glaube, das war 1996, in Gap mal gewonnen. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es da keine Sprintankunft geben, wenn ich mir so das Profil anschaue. Ist auch so eine klassische Geschichte da zwischen den Bergen, ist so eine Ausreißergeschichte. Letzten 6 Male bei Zielankunft in Gap gab es immer eine Ausreißergruppe, die das da unter sich ausgemacht hat. Und so wird es dieses Mal auch sein, denke ich. Und wenn wir mal dann auf die nächsten Etappen gucken, wo es dann wieder richtig ganz übel in die Alpen geht, denke ich, dass die Klassementfahrer da mal die Beine hochnehmen und vielleicht eine Gruppe mit 20 Minuten Vorsprung durchkommt oder sowas.
Du hast sie schon angesprochen oder schon vorausgeblickt, die 18. Etappe, da geht es nämlich in die Alpen. Erik, 207 Kilometer von Embrun nach Valois, da sind 3 2000er-Anstiege zu bewältigen, Königsetappe, nicht umsonst.
Ja, und da freue ich mich richtig drauf auf die Etappe. Da habe ich jetzt schon das Glänzen in den Augen, wenn ich an den Tag denke. Also ich glaube, da kann richtig was, also sportlich ist das sehr, sehr interessant und sehr, sehr herausfordernd und das wird aber auch landschaftlich, glaube ich, wirklich sehenswert. 3 Anstiege über 2000 Meter und die werden Stück für Stück steiler. Es gibt am Anfang so eine aus Embrun heraus eine ganz kleine, ich glaube, Dritt- oder Viertkategorie Bergwertung. Die würde ich jetzt mal völlig vernachlässigen, wobei natürlich, wer gesundheitlich angeschlagen ist und wenn der Etappenstart sehr schnell sein sollte, und davon gehe ich aus, da kann es passieren, dass da der ein oder andere Sprinter vielleicht schon reißen lassen muss und dann hat man einen ganz, ganz langen Tag vor sich. Ja, und ansonsten geht es über Barcelonnette und Josier Richtung Col de Vars, der von seiner steilen Seite im Süden befahren wird. Die Straße ist dort auch relativ schlecht. Bin selber schon mal auf dem Col de Vars gewesen. Hab mir da selber schon mal ein Bild von gemacht. Das kann, vor allem wenn es auch sehr, sehr heiß wird, ist das ein sehr, sehr ekliger Anstieg. Danach geht es runter nach Gilestre durch eine sehr, sehr, sehr schön anzuschauende Schlucht Richtung Col d'Isoir, der dann auch 2300 Meter hoch ist. Geht es über die berühmte Caste Serte, also diese Steinwüste, diese Mondlandschaft kurz unterhalb des Gipfels. Danach kommt eine längere Abfahrt nach Briançon und dann geht es ja, über den Col du Lautaret permanent für 27 Kilometer immer leicht bergauf und oben auf dem Lautaret geht es dann rechts weg auf den Col du Galibier und dann sind es auch, glaube ich, 7-8% Steigung, bis man da ganz oben ist. Mhm. 2600 Meter. Also an dem Tag muss man wirklich ein richtig, richtig guter Kletterer sein und da darf man überhaupt keine Schwäche haben oder zeigen, denn sonst wird's richtig, richtig brutal.
Mag guter Kletterer sein, aber Abfahrer müsste man auch können.
Ja, wäre nicht verkehrt, weil wie Erik schon meinte, die Straßen sind nicht überall besonders gut. Wir haben ein Ziel hin, vom Galibier haben wir auch noch ungefähr 20 Kilometer, wo es praktisch permanent bergab geht, steil bergab zwischenzeitlich. Da kann man natürlich als Klassementfahrer, der auch guter Abfahrer ist, was riskieren. Vor allen Dingen, weil wir schon relativ weit sind in der Tour, 18. Etappe. Wenn man was aufholen will oder seine Führung ausbauen will, da könnte es sein, dass man ein bisschen Risiko geht. Und ja, die wird actiongeladen, die Abfahrt, nach einem schon sehr actiongeladenen Tag da in Richtung Ziel.
Wir sind weit in der Tour mit der 18. Etappe, aber wir sind noch nicht ganz oben auf der Tour, nämlich noch nicht auf dem Dach der Tour. Das erreichen wir am nächsten Tag auf der 19. Etappe, nämlich Saint-Jean-de-Maurienne nach Tignes. 123 Kilometer, also es geht in ein Wintersportgebiet normalerweise, aber 123 Kilometer, Erik, das ist wieder mal eine kürzere Nummer, aber wenn man sich den höchsten Punkt mal anguckt, der Col d'Isaron, 2764 Meter, da wird die Luft verdammt dünn.
Ja, ich glaube, da kann man schon ohne sportliche Betätigung kaum noch atmen. Das wird richtig actiongeladen, das ist kurz. Das ist jetzt auch nicht brutal schwer im Sinne von, dass es jetzt sehr viele Anstiege sind, sondern es geht eigentlich vom Start weg permanent im Tal bergauf, bis man dann halt diesen Col de l'Isaron erreicht, der übrigens der höchste Pass in Europa ist. Es gibt ja manche Leute, die sagen, ja, es ist aber der Col de la Bonette ist noch höher. Da gibt es aber so eine Zusatzschleife auf dem Col de la Bonette, die dann auf 2800 Meter hochführt. Die gilt aber offiziell nicht als Pass. Deswegen ist der Col de l'Isaron der höchste Pass in Europa. Ja, und dann von diesem Berg geht es dann über Val d'Isère, kennt man auch vom Wintersport, geht es dann runter auf, glaube ich, knapp 1800 Meter und dann am See, am Lac Fontigne links weg und dann in diesen Ort nochmal auf über 2000 Meter hinauf. Ja, ist relativ kurz die Etappe. Der L'Isaron ist jetzt auch nicht extrem steil, aber der ist halt einfach lang. Also das geht, ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, die ersten 80 Kilometer eigentlich immer nur berghoch. Und dann hat man diese kurze Abfahrt, bevor es nach Tignes hochgeht. Also da muss man wirklich den ganzen Tag über richtig, richtig Zug auf der Kette haben.
Also nichts zum Erholen auf der 19. Etappe, aber es geht ja auch mehr oder weniger da auch schon um eine Entscheidung, um eine Vorentscheidung, die vielleicht dann auch erst auf der 20. Etappe fallen wird. Albertville nach Val Thorens über 131 Kilometer Mark. Wann glaubst du denn, wird da die Entscheidung fallen? Ist das auf der 20. Etappe vielleicht erst, wo es denn die letzte Chance gibt, bevor man dann zur Tour d'Honneur dann auf der 21. Etappe ansetzt, tatsächlich noch das gelbe Trikot zu holen?
Ja, auf jeden Fall, denke ich. Die 20. Etappe ist so extrem schwer, meines Erachtens deutlich schwerer als die 19., allein weil diese Zielankunft in Tignes hoch ist jetzt nicht ganz so brutal. Nach Val Thorens ist es lang, ist es eklig. Die Etappe ist auch nur 131 Kilometer lang. Ich finde das gut, dass ich nicht irgendwie 3 Stunden gucken muss, wo nicht so viel passiert. Da wird von Anfang an Vollgas geben. Da geht es auch direkt hoch zum Gommet de Roussillon. Der ist schon steil, Kategorie 1. Dann geht es geht's steil runter, direkt wieder rauf zum Côte de Longfoy. Und dann diese ganz, ganz lange Fahrt hoch nach Val Thorens. Das ist ein 33 Kilometer langer Anstieg. Rauf auf 2300 Meter Höhe. Und da ist ein Schluss, da ist Ziel. Ja, das, also ich glaube, keiner, auch wenn man 3-4 Minuten Vorsprung haben sollte, wird sich vor dieser Etappe dann schon sicher sein, dass er die Tour gewonnen hat, weil diese Etappe wird letzten Endes dann darüber entscheiden, wer die Tour gewinnt.
Und favorisiert auf dieser Schlussetappe oder auf dieser vorletzten Etappe ist es ja, wenn man ganz genau hinguckt, Erik, die südamerikanischen Bergziegen mit allem Verlaub und allem Respekt.
Ja, kann man so annehmen, ne? Weil so Nairo Quintana, Egan Bernal, die sind in der Höhe aufgewachsen, denen macht das vielleicht nicht ganz so viel aus. ist natürlich alles Theorie, aber man, so gerade bei Nairo Quintana war es eigentlich immer so, auf den Etappen, wo es richtig hoch hinausging, da hat er sich eigentlich immer recht gut geschlagen. Ob, wenn er natürlich noch in der Nähe zum gelben Trikot sein sollte, dann kann man ihm da durchaus zutrauen, dass er da nochmal zuschlägt. Ansonsten, ja, das ist auch eine Etappe, wo ich mir vorstellen kann, dass da jemand, der diese 3-4 Minuten vielleicht Rückstand hat auf das gelbe Trikot, dass so jemand nicht erst auf den Schlussanstieg warten wird, sondern dass da schon früh was passiert. Und das kann eine sehr, sehr explosive Etappe geben, wo sich das Klassement nochmal komplett dreht. Wie gesagt, alles mit Vorbehalt. Wir wissen nicht, wie das Klassement am Tag vor dieser Etappe aussieht. Aber da, ja, glaube ich, muss man auf jeden Fall, braucht man auch, derjenige, der das gelbe Trikot hat, der braucht an dem Tag auch eine sehr, sehr starke Mannschaft, denn das wird Attacken von allen Seiten hageln und da ist wirklich erst, kann man wirklich erst oben im Ziel in Val Thorens, kann man erst abrechnen und sagen, gut, das, derjenige hat jetzt gelb und das ist der Toursieger 2019.
Erst dann kann man durchatmen, obwohl bei der Höhe auch nicht so ganz ohne Probleme, würde ich jetzt mal sagen, obwohl die Sportler das natürlich deutlich besser können als unser einer. Ja, und dann gibt es die 21. Etappe für die Sieger der Tour, die dann ja feststehen. Gibt es einfach nur Schaulaufen, beziehungsweise, wie hast du es ausgedrückt, Erik, in unserem Vorbereitungsmanuskript? Champagner saufen.
Ja, ist natürlich ein bisschen hart formuliert, aber man kennt ja immer die Bilder, wenn die Fahrer dann erstmal losrollen und dann werden Fotos gemacht und jeder darf mal mit dem Handy vom Teamkollegen ein Selfie machen, dann wird Champagner aus dem Teamfahrzeug gereicht. Das ist meistens so auf den ersten 60, 70 Kilometern der Etappe, bis es dann auf diese Zielrunde in Paris geht, auf den Champs-Élysées, und da wird dann traditionell das Rennen scharf gefahren, da gibt es dann auch meistens noch mal eine relativ gute Gruppe, die sich absetzt. Und am Ende gibt es dann eigentlich zu 98% mal wieder einen Massensprint. Ich glaube, der letzte, der den Massensprint umgangen hat, war Alexander Vinokurov 2005. Der hat sich dann mit einer Attacke, ich glaube, 3 Kilometer vorm Ziel abgesetzt. Und ansonsten haben da immer die schnellen Männer in den letzten Jahren den Sieg unter sich ausgemacht.
Im letzten Jahr Alexander Christoph. Und Marc, wer wird es in diesem Jahr? Peter Sagan, er hat eine Mission.
Ja, er hat auf jeden Fall diese Mission, das 7. grüne Trikot zu holen. Das wäre ein Rekord, hat noch keiner geschafft. Ob er da wirklich um Champs-Élysées gewinnt, weiß ich nicht. Glaube ich tendenziell eher nicht, aber so ein 7. grünes Trikot wäre auch nicht so schlecht.
Würde er wahrscheinlich mitnehmen. Wie steht ihr überhaupt generell dazu, dass eben auf dieser 21. Etappe nicht mehr attackiert wird? Das ist ja was bei der Tour dann auch irgendwann mal eingeführt wurde. Ich erinnere mich noch an eine Schlussetappe vor 30 Jahren zwischen Laurent Fignon und Greg LeMond, beziehungsweise LeMond. Erik, du warst da wahrscheinlich noch nicht ganz so aktiv in Sachen Radsport. Wirst dich da nicht mehr dran erinnern, aber es war ein Fotofinish, auch wenn es 8 Sekunden am Ende waren, aber es war einfach Spannung, pur, bis zum letzten Moment. Fehlt das nicht der Tour?
Ja, ich erinnere mich ganz gut, wie ich damals im Alter von 2 Jahren im Schwarz-Weiß-Fernsehen vom Kinderwagen aus.
Ich habe es damals in der Wochenschau gesehen. Nein, so lange ist es noch nicht her.
Ja, man kann das schwer miteinander vergleichen, denn es war damals ein Einzelzeitfahren. Interessant übrigens, dass damals, ich glaube, Fignon ist mit 50 Sekunden Vorsprung in diese Etappe gegangen und hatte aber Sitzbeschwerden. Also er hat irgendwie, auf Deutsch gesagt, den ganzen Hintern wund und hat deshalb auch auf das Warmfahren verzichtet, weil er einfach so wenig wie möglich auf dem Sattel sitzen wollte. Und Greg LeMond war ja auch immer jemand, der sich sehr mit Material und mit Weiterentwicklung beschäftigt hat. Und er war damals einer der Ersten, der diesen Zeitfahraufsatz, wie man ihn heute von den Zeitfahrrädern kennt, benutzt hat und dadurch einfach aerodynamisch den Vorteil hatte, dass er dann ja mit aus den 50 Sekunden Rückstand 8 Sekunden Vorsprung gemacht hat. Ich bin generell mal gespannt, also so seit ich die Tour gucke, gibt es diese Regel, dass am letzten Tag nicht mehr angegriffen wird, und es gab auch nie eine Klassementsituation, wo sich das jetzt gelohnt hätte, aber ich frage mich, was passiert mal in einem Jahr, wo wirklich das gelbe Trikot vielleicht nur mit 8 oder 10 Sekunden Vorsprung in diese letzte Etappe geht, gilt das dann auch noch? Wäre mal ganz interessant, vielleicht erleben wir das irgendwann
nochmal. Vor allem, es ist ja nicht festgeschrieben, es ist ja ein Gentleman Agreement irgendwo, Marc, was würdest du sagen?
Also ich glaube nicht, dass da angegriffen würde, wenn es nur 8 oder 10 Sekunden sind, auch weil es aussichtslos ist. Ich glaube, dass, also welcher Bergfahrer soll auf der Champs-Élysées auch mit Hilfe seines Teams oder Gott weiß wem 10 Sekunden rausfahren, halte ich für, glaube ich einfach nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich finde es gut, dass da nicht mehr, generell auch nicht mehr angegriffen wird. Das ist einfach so ein besonderes Gefühl, Champs-Élysées, man hat 20 Tage die Tour verfolgt, war womöglich die ganze Zeit vor Ort dabei. Ja, da kriege ich einfach Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das ist einfach ein ganz besonderes Gefühl da, diese letzte Etappe. Und ich finde, so wie sie da ausgetragen wird, ist es genau richtig. Also ich finde es klasse. Die Fahrer werden gefeiert auch schon auf den Schlussrunden. Und ja, ich finde es einfach schön und rund so. Und dass da am Ende ein Massensprintreihe rauskommt, ist halt dem Profil geschuldet da. Und ich finde es wunderbar, so wie es da gemacht wird.
Freuen wir uns also auf die Tour de France 2019 und wer die großen Favoriten sind, wer zu beachten ist, wer vielleicht Außenseiter Chancen hat, die Tour zu gewinnen oder wer vielleicht auch sonst noch erwähnenswert ist im Rennen um eins der Wertungstrikots. Das werden wir auch noch besprechen hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in der nächsten Woche. Kurz bevor es losgeht mit der großen Schleife durch Frankreich, gibt es dann noch den Favoritencheck. Das war jetzt erstmal der große Etappenüberblick mit der Analyse der 21 Tagesabschnitte bei der Tour 2019 hier auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit Radsport.news.com und meinen beiden Experten Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Jungs, hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank dafür und wir hören uns nächste Woche mit dem Favoritencheck.
Wunderbar, machen wir so.
Sehr gerne, ich freue mich.
Hey!
Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit Radsport.news.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.